Ja, Gott, du bist hier und wir sitzen vor dir und wir wenden uns dir ganz zu, mit unserem ganzen Herzen, mit unserer Aufmerksamkeit. Wir machen unsere Herzen auf und wir beten, Gott, dass du uns heute Morgen berührst und dass du uns begegnest. Nutze diese Zeit der Predigt, nutze mich und meine Worte, Gott, um wirklich zu sprechen und heute Morgen hier zu tun, was du tun möchtest. Amen. Amen. Wem von euch sagt denn der Name Joshua Bell etwas? Gerne mal Handzeichen, falls den jemand kennt. Eine Person, schön. Ihr macht nichts, ich kannte den vorher auch nicht. Joshua Bell hat mit 4 Jahren eine Geige geschenkt bekommen von seinen Eltern und er gehört jetzt zu den weltweit bekanntesten und besten Violinisten der ganzen Welt. Er kommt aus Amerika. Und er war jetzt auch vor 2-3 Wochen in der Elbphilharmonie in Hamburg und hat dort ein Konzert gegeben. Menschen zahlen sehr, sehr viel Geld, um ihn mal zu hören und ihn zu erleben. Und vor einigen Jahren, das war schon 2007, hat die Washington Post in den USA ein Experiment mit diesem Mann gemacht. Und die haben an einem ganz normalen Freitag, ganz normale Woche, morgens um 8 diesen Joshua in Alltagskleidung mit einer Basecap auf dem Kopf in einer U-Bahn-Station hingestellt. Und er hat seine Geige ausgepackt und hat 6 hochqualifizierte klassische Lieder gespielt, wie bei einem Konzert. Und die Frage von diesem Experiment war, sind wir denn im Alltag fähig, die Schönheit der Musik zu erkennen und wahrzunehmen. Er war 45 Minuten ungefähr da und es sind 1100 Leute an ihm vorbeigelaufen. Was schätzt ihr denn, wie viele Leute sind stehen geblieben und haben diesem Joshua für mindestens 1 Minute zugehört? Wir machen mal kurz eine Abstimmung. Wir fangen mal im oberen Bereich an. Wer von euch denkt denn, dass es so mindestens die Hälfte war, also so 500 aufwärts? Gerne mal die Hände hoch. Genau. So, dann machen wir einen Sprung nach unten. Wer denkt denn, es waren so zwischen 100 und 500? Okay, das sind einige Hände. Wunderbar. Wer denkt zwischen 50 und 100? Okay, das sind auch einige. So, dann sind wir bei unter 50. Wer denkt, das sind unter 50? Unter 30? Unter 10? Unter 5? Okay, noch einer, 2. Cool. Ich habe euch tatsächlich ein kleines Video mitgebracht, das damals aufgenommen wurde. Ich weiß, es ist nicht so eine gute Qualität. Ich will es euch trotzdem zumuten. Es geht auch nur 1 Minute. Aber das schauen wir uns mal zusammen an. Ihr habt gesehen, er steht an seiner Ecke und spielt und kaum jemand ist stehen geblieben. Das Ergebnis war, von 1100 Leuten sind ganze 7 Personen stehen geblieben für 1 Minute oder auch länger. 27 Leute haben ihm ein bisschen Kleingeld reingeworfen, er hat $32 eingenommen und eine Person hat ihn auch erkannt. Die Passanten, die vorbeigelaufen sind, die wurden hinterher befragt dazu Und es gab ein paar ganz interessante Aussagen. Eine Frau hat gesagt, ich stand unter Zeitdruck. Ich hatte einen Termin und ich musste vorher mein Kind in die Schule bringen. Da war ein Musiker und mein Sohn war fasziniert. Er wollte anhalten und zuhören, aber ich hatte es eilig. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ganz häufig vorgekommen ist, dass die Kinder stehen geblieben sind, während die Eltern die weitergezogen haben. Ein anderer Mann sagt, ich habe mir nichts dabei gedacht, nur ein Typ, der versucht, ein bisschen Kleingeld zu verdienen. Eine dritte Person ist mit AirPods im Ohr, mit Kopfhörern vorbeigelaufen und hat überhaupt nicht registriert, dass der da steht. Und jemand anderes sagt, ja, ich habe ihn gesehen, aber nichts an ihm hat mich besonders beeindruckt. Die Frage dieses Experiments, sind wir im Alltag fähig, die Schönheit der Musik zu erkennen und zu registrieren? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute Morgen hier sitzt, aber ich finde, man schaut dieses Video an und denkt sich, hey, ihr müsst da stehen bleiben, ihr verpasst was, ihr beraubt euch doch selber um was, nehmt euch doch 5 Minuten Zeit, um diese Musik zu genießen. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich ganz ehrlich bin, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wäre ich auch einfach vorbeigelaufen. Und vielleicht sagst du heute auch, naja, klassische Musik ist halt nicht so meins. Wäre da jetzt irgendwie ein Fußballer gestanden, der in so eine Torwand reinhaut oder ein Sänger, der ein paar Lieder trällert, dann wäre ich bestimmt stehen geblieben. Ja, ist mir klar, darum geht es mir auch nicht unbedingt, dass klassische Musik jetzt jedem gefallen muss. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Experiment sehr, sehr gut unsere Beschäftigkeit und unsere Rastlosigkeit unserer heutigen Gesellschaft zeigt. Niemand hat mehr den Kopf oder die Zeit, bei sowas stehen zu bleiben. Und ich habe für heute einen Begriff für uns auf dem Herzen, den habe ich letztes Jahr entdeckt und kennengelernt. Und ich glaube, dass der für uns eine ganz, ganz große Relevanz und Bedeutung hat. Und es handelt sich um das Wort Sela. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das schon mal gehört hat. Sela ist ein hebräisches Wort, ein hebräischer Begriff. Und er kommt in der Bibel 74 Mal vor. 71 Mal in den Psalmen und 3 Mal noch in Habakuk. Und es ist ein Wort aus dem Bereich der Musik. Bibelübersetzungen bilden es total unterschiedlich ab. In meiner Elberfelder, die ich im Moment lese, die schreiben Sela als Wort einfach aus. Andere Übersetzungen machen so Schrägstriche rein, 2 Stück. Manche schreiben auch Zwischenspiel und manche lassen es einfach komplett weg. Also guckt nachher gerne in eurer Bibel mal nach, wie es da drin steht. Aber Sela ist ein Tonzeichen. Ein Tonzeichen beeinflusst die Melodie von einem Satz. Wir kennen das zum Beispiel von einem Fragezeichen. Wenn ich ein Fragezeichen habe, dann geht am Ende die Stimme nach oben. Es hat eine andere Melodie. Und genau so ist Sela ein Tonzeichen, das am Ende von einem Satz steht. Und es ist ein Zeichen für Pause. Sela in den Psalmen bedeutet innehalten und nachdenken. Es ist die Anweisung, mit dem Gesang aufzuhören, den ich gerade singe, und das Gesungene wirken zu lassen und meinen eigenen Empfindungen dabei Raum zu geben. Also Sela ist die Pause, die zur Musik gehört. Eine bewusste Pause mit dem Zweck, das zuvor Gesagte in seiner Wichtigkeit zu betonen und oder zu wiederholen und das Nachfolgende hervorzuheben. So stopp, halte an, was haben wir gerade gesungen, was ist gerade passiert, um mein eigenes, was in mir ist, rauszubringen. Sela ist die Pause, die zur Musik gehört. Aber es ist nicht die Pause in irgendeiner Musik. Es ist das Anhalten in Anbetung. Es ist ein Ankommen und auch ein Aushalten der heiligen Gegenwart Gottes. Sela ist eine geistliche Pause. Und wisst ihr, ich glaube, wir brauchen solche Sela-Pausen, solche Sela-Momente ganz dringend in unserem Leben. Momente, in denen wir bewusst anhalten, auf Stopp drücken und unsere Rastlosigkeit durchbrechen, wo wir einfach geistlich uns ausrichten, wo wir vor Gott sind und überlegen, was ist gerade passiert, wo stehe ich gerade, wo geht es als nächstes hin. Es gibt so ein nettes Zitat, das heißt, Es muss Augenblicke geben, in denen der Mund schweigt, damit das Herz zu Wort kommen kann. Und wisst ihr, ich glaube, das fällt uns total schwer, oftmals. Weil Rastlosigkeit ist ein Begriff in unserer Gesellschaft, der total prägend ist. Ich habe einen Artikel gelesen, wo es heißt, Rastlosigkeit als gefährliches Grundprinzip unserer Gesellschaft. Rastlosigkeit hat sich zu einem Prinzip entwickelt, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Und ich glaube, da gehören vor allem zwei Sachen dazu. Zum einen ist es eine riesige Beschäftigtheit, dass wir immer beschäftigt sind mit Dingen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oft sind wir so unterwegs von einer Aufgabe zur nächsten und unser Kopf ist entweder in dem, was gerade eben war oder in dem, was noch kommt. Aber es ist oft, dass wir gar nicht da sind, wo wir sind. Und ich persönlich, ich kenne das total gut aus meinem Leben. Ich will meine Zeit optimal nutzen und wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann bin ich nicht nur am Autofahren, sondern ich mache nebenher noch irgendwelche Anrufe und Sprachnachrichten und versuche schon, mich vorzubereiten auf das, was nachher kommt. Und so ist mein Alltag, habe ich mir das angewöhnt, das so zu gestalten. Und vielleicht kennst du das auch, dass du beim Familienessen sitzt mit deiner Familie und es schwirren noch die ganze Zeit Sachen von deinem Arbeitsalltag durch den Kopf, von Gesprächen, die passiert sind, von Dingen, die heute geschehen sind, von dem, was morgen kommt, was noch alles zu tun ist. Aber wir sind nicht so richtig im Hier und Jetzt. Und dazu kommt noch eine permanente Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, die wir uns antrainiert haben. Wenn ich da einfach das Stichwort Handy denke, so früher, als ich noch in der Schule war, gab es das Festnetz. Und wenn ich meine Freundin Doro anrufen wollte, habe ich auf dem Festnetz angerufen. Und wenn sie nicht da war, dann musste ich ein paar Stunden warten, bis sie mich zurückgerufen hat. Und heutzutage, wenn mich jemand anrufen will, dann ruft er 10-mal in einer halben Stunde an, hinterlässt mir eine Nachricht auf der Mailbox und wenn ich dann immer noch nicht anrufe, dann gibt es eine Sprachnachricht hinterher mit der Frage, warum ich denn bitte nicht antworte. Und ich habe Anfang des Jahres ein Buch gelesen über unsere Smartphone-Nutzung und ich bin total erschrocken. Diese Studie, die da gemacht haben, ist schon fast 10 Jahre alt. Aber wisst ihr, wie oft wir unser Handy am Tag in die Hand nehmen? 88 Mal im Durchschnitt. Und das ist schon 10 Jahre alt, diese Zahl. Einige Male schauen wir nur auf die Uhr, aber über 50 Mal nehmen wir es, entsperren es und machen irgendwas damit. Und es ist, wenn ich das auf die Zeit, in der ich wach bin, umrechne, sind es alle 18 Minuten, in denen ich mein Handy in die Hand nehme. Sind es alle 18 Minuten, in denen ich meine Tätigkeit unterbreche. Und das alles führt irgendwie dazu, dass wir dauerbeschäftigt sind. Unser Kopf ist dauerbeschäftigt. Wir setzen uns ununterbrochen irgendwelchen Reizen aus. Und die Folge ist, dass unser Geist nicht mehr zur Ruhe kommt. Ein bekannter Autor, Dallas Willard, hat einige Bücher geschrieben über geistliches Wachstum. Und er hat gesagt, Rastlosigkeit ist der größte Feind für unser geistliches Leben. Rastlosigkeit ist der größte Feind für unser geistliches Leben. Einfach, weil wir keine Zeit mehr haben für wirkliche Ruhe. Also Ruhe nicht zum Fernsehen gucken, sondern wirklich ein geistliches Auftanken, eine geistliche Pause. Wenn wir an den Violinisten von vorhin denken, so wie die Leute gar nicht in der Lage waren, ihn wahrzunehmen, die Schönheit dieser Musik, dieser hochqualifizierten Musik zu hören, rennen wir bildlich gesprochen vielleicht auch manchmal mit unseren AirPods im Ohr in unserem Alltag an einem Gott vorbei, der da steht in der Ecke und winkt und sagt, hey, ich würde gerne Zeit mit dir verbringen. Ich habe hier was für dich. Du bist kraftlos, du bist energielos, ich habe hier was für dich. Hol's dir ab bei mir. Und wir rennen einfach vorbei. Und deshalb Sela, die Pause, die zur Musik gehört, die nicht noch hinten dran geklebt wird, wenn gerade noch irgendwie Zeit ist, sondern die mitten hineingehört in das Lied, die mitten reingehört in den Psalm und mitten hineingehört in meine Hektik des Alltags. Ein Anhalten und ein Ankommen in der Gegenwart Gottes. Ich habe uns 3 Beispiele aus dem Psalmen mitgebracht, wo ich gerne mit euch mal reinschauen möchte. Psalm 3, das ist der erste Psalm, wo Selah auftaucht. Und da schreibt David: Aber du, Herr, bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Ich rufe mit meiner Stimme zum Herrn, so erhört er mich von seinem heiligen Berge. Selah. David ist hier in einer Situation, die gar nicht einfach ist. Er wird von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt und er weiß, das sind viele Leute hinter mir her, die es nicht gut mit mir meinen. Und David hält an, Selah, und er macht sich bewusst und sagt: Gott, du bist der Schild für mich. Du bist meine Ehre und du hebst mein Haupt empor. Und wenn ich zu dir rufe, dann erhörst du mich. Punkt, Selah. Und das Gleiche auch für uns, wenn wir im Alltag unterwegs sind und vielleicht passieren Dinge, die nicht fair sind, wo ich unfair behandelt werde, wenn Umstände schwierig sind, so stopp, halte an, mach dir bewusst, hey, ich rufe zu Gott und mach dir bewusst, er erhört dich. Selah, Pause. Zweites Beispiel, Psalm 39, Vers 6. Da schreibt der Psalmist: Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Ach, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Selah. Es hört sich ein bisschen depressiv an, aber der Autor, der macht sich hier einfach bewusst, in meiner Situation, wo ich bin, ich mache mir bewusst, mein Leben ist im Vergleich zu unserem allmächtigen Gott, zu dem Schöpfer von Himmel und Erde, im Vergleich zur Ewigkeit, ist eine Handbreit. Mein Leben ist ein Hauch. Und versteht mich nicht falsch, wir sind Gott unendlich wichtig. Aber ich glaube, manchmal hilft uns das, wenn wir in Situationen sind, wo wir vielleicht ein Gedankenkarussell haben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen und wir wissen nicht und wir machen richtig viele Gedanken oder wir drehen uns im Kopf, im Kreis mit Sorgen, anzuhalten, bewusst zu machen, hey, in Relation zur Ewigkeit, meine Sorgen werden relativiert in dieser Perspektive. Mein Leben ist eine Handbreit. So, und drittes Beispiel, Psalm 62, Vers 6, da heißt es: Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Selah. Was machst du denn in deinem Leben, wenn Dinge passieren, die herausfordernd sind, die schwierig sind, die dich nerven? Er schreibt hier: hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, und schüttet euer Herz bei ihm aus. Selah. So, ich glaube, oftmals, wenn wir solche schwierigen Zeiten erleben, unsere erste Reaktion ist vielleicht, eine gute Freundin anzurufen, um mein Herz bei ihr auszuschütten. Oder ich mache Sport oder irgendeine andere Verdrängungs- oder Aggressionsbewältigungsmethode. Oder wir posten was auf Social Media, um allen zu zeigen, wie anstrengend unser Tag war. Oder wir ziehen uns in unser Schneckenhaus zurück. Aber hey, stopp, halte an. Gott will deine erste Anlaufstelle sein. Er möchte deine Zuflucht sein. Schütte dein Herz bei ihm aus. Selah, mach dir bewusst, zu ihm kannst du kommen mit allen deinen Gefühlen. Das Buch der Psalmen ist da so ein Vorbild. Die Autoren haben allen möglichen Gefühlen Ausdruck verliehen, von Lob und Dank, aber auch Klage und Trauer. Komm mit allen deinen Gefühlen zu Gott. Und diese drei Beispiele, damit wollte ich uns zeigen, was Selah meint, ganz praktisch. Pause machen, erkennen, dass mein Gott für mich ist, dass er schon da war, dass er in meiner Situation mit dabei ist, dass er genau weiß, wie ich mich fühle, dass er vielleicht was dazu sagen möchte, was meiner Situation eine ganz andere Wendung gibt. Selah. Aber wie sieht es ganz praktisch im Alltag aus? Wie so oft können wir uns ein großes Vorbild Jesus dazu anschauen. Und wenn ich mir sein Leben in den Evangelien anschaue, dann merke ich, dass er ein wirklich gefragter Mann war, oder? Da waren Menschen um ihn rum, alle wollten mit ihm reden, Menschenmassen haben sich um ihn gedrängt, manche wollten ihn nur berühren, manche wollten mit ihm sprechen. Da waren Blinde am Straßenrand, die nach ihm rufen. Und einmal, als er vor allen geflüchtet ist, mit dem Boot über den See, sind die Menschen einfach außen rumgelaufen, um dann ganz schnell wieder bei ihm zu sein. Also Jesus war schon ein gefragter Mensch, ein gefragter Mann. Aber war Jesus gestresst? War er dauerbeschäftigt? Und wenn ich da genauer hinsehe, dann fällt mir auf eben, Jesus ging nicht von Menschenmasse zu Menschenmasse, von Wunder zu Wunder, von Heilung zu Heilung, von Gespräch zu Gespräch und von Teaching zu Teaching. Nee, Jesus hatte Intimität mit seinem Vater. Jesus hatte solche Sela-Momente, wo es seine Jünger weggeschickt hat und gesagt, ich gehe jetzt ganz alleine wohin. Und ich habe allein mal das Lukas-Evangelium durchgeblättert. Und ich habe mehrere Stellen direkt gefunden, Lukas 4 zum Beispiel, Lukas 4, 42. Als es Tag wurde, ging er hinaus an eine einsame Stätte. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 9, Jesus betete alleine. Lukas 11, er war an einem einsamen Ort und er betete. Bis schließlich, ich mache einen ganz großen Sprung, Lukas 22, Garten Gethsemane, wo er kniet, seine Jünger in einiger Entfernung sitzen die da, und er kniet und er ringt mit dem, was vor ihm liegt. Aber Jesus hatte solche Sela-Zeiten, er hatte solche geistlichen Pausen mit seinem Vater. Und zusammenfassen kann man das eigentlich mit Johannes 5, Vers 19, wo Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut auch der Sohn. Und es sind drei Sachen, die für mich da herauskommen. So, erstens, Jesus weiß, meine Kraft kommt von Gott. Das zweite ist, dass er sagt, Gott wird mir den Weg zeigen, den ich gehen soll. Und als drittes, diesen Weg gehe ich dann. Ein ganz simples Prinzip. Ich weiß, meine Kraft kommt von Gott. Gott wird mir den Weg zeigen, den ich gehen soll. Und diesen Weg, den gehe ich. So war Jesus eigentlich unterwegs. Es war ein ganz simples, unkompliziertes Prinzip. Und ich glaube, dass das für uns genauso relevant ist, dass wir erkennen dürfen, meine Kraft kommt von Gott und er möchte mir den Weg zeigen, er möchte mich leiten, er möchte mich führen. Und dann den Gehorsamsschritt zu sagen und dann gehe ich auch. Deswegen sind Sela-Momente so wichtig. Und was tut Gott durch Sela-Momente in unserem Leben? Wir machen Sela-Momente nicht einfach als eine nette Übung, weil die Rebecca das heute Morgen sagt, bitte nicht, sondern weil Gott in unserem Leben da wirklich was bewirkt und weil sich dadurch was bewegt. Zum einen ist es ein Sein in seiner Gegenwart, ein Ankommen bei ihm. Und wisst ihr, wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, dann sehe ich so einen Mangel und so eine Sehnsucht nach Ruhe. Dieses Wort Achtsamkeit ist so groß geschrieben zur Zeit. Ich muss auf mich achten, ich muss irgendwie zur Ruhe kommen. Es gibt so viele Meditations- und Yoga-Angebote und was weiß ich. Aber ich frage uns, so, wo suchen wir das? Bei wem suchen wir diese Ruhe? Und mit was füllen wir unseren Geist? Von was wollen wir es auftanken lassen? Mit was nähren wir unsere Seele? Und Sela bedeutet, ihm zu begegnen, dem König aller Könige und dem Herr der Herren. Vor ihm zu stehen, zu knien, zu liegen, zu sitzen, aber einfach sein bei ihm und ankommen in seiner Gegenwart, ohne irgendwas zu tun. Und vielleicht bedeutet es für dich, wenn du in deinem Alltag unterwegs bist und du weißt, ich habe heute richtig viel zu tun, einfach mittendrin anzuhalten und zu sagen, es kommt noch so viel heute, aber ich nehme jetzt einfach 10 Minuten und ich komme an bei Gott. Sein bei Gott. Dann glaube ich, dass Sela-Momente unser Leben auf Wahrheiten Gottes gründen. Wir haben das vorhin in den Psalmen gesehen. Gott, du bist meine Zuversicht, Sela. Gott, du erhörst mich, Sela. Das sind Wahrheiten Gottes, die wir über unser Leben aussprechen. Wir stoppen, wir fokussieren uns auf das, was Gott sagt. Und ich glaube, dass das total unsere Perspektive verändert in unserem Alltag. Weil Gottes Wahrheiten werden mehr und mehr zu Realitäten in meinem Leben. Es wird zu einem Fundament, auf dem ich stehe. Wenn ich so denke an meine größten Krisenzeiten, die ich in meinem Leben vielleicht hatte, wo Fragen im Raum sind wie: Gott, bist du da? Gott, siehst du mich? Gott, liebst du mich? Hast du einen Plan für mich? Und ist dein Plan überhaupt gut? Wo solche Fragen da sind, was war das, was mir geholfen hat? Und ich glaube, ein Riesenpunkt ist einfach zu sagen, ich spreche Wahrheiten Gottes aus. Gott, du bist gut, Punkt. Gott, du liebst mich, Punkt. Und dein Plan mit mir ist unendlich gut, auch wenn ich noch nicht sehe und nicht verstehe. Aber wir stellen uns damit auf Wahrheiten Gottes. Wir gründen unser Leben auf Wahrheiten Gottes. Dann das Dritte, was Selah-Momente auch tun, ist, dass wir Führung und Weisung bekommen. Im Psalm 32, Vers 8 sagt Gott: Ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott möchte uns leiten. Gott möchte dich leiten in deinem Leben, in deinem Alltag. Und ich bin der Meinung, Selah-Momente sind total nützlich dafür, mittendrin anzuhalten und zu überlegen: Hey, ich habe heute so viel Zeit und ich könnte mich in so viel investieren, in so viel einbringen. Aber Gott, wo möchtest du mich denn haben? Es soll ja irgendwie das Richtige sein, wo ich mich heute investiere. Gott, wo? Mit wem? Mit wem soll ich ein Gespräch führen? Mit wem soll ich mich zum Kaffee treffen? Und so weiter. Er möchte uns leiten. Und das Vierte ist, in Selah-Momenten erleben wir Versorgung Gottes. Weil Gott möchte unser Versorger sein. Er ist die Quelle des Lebens und er hat Leben im Überfluss für uns. Und aus ihm fließt auch alles. Und so wie Jesus wusste, meine Kraft kommt von Gott, dürfen auch wir wissen, er ist eine Quelle. Und Selah-Momente, die docken uns an diese Quelle. Und wenn du vielleicht in deinem Alltag unterwegs bist und du sagst: Oh Gott, bitte schenk mir deine Liebe für mein Gegenüber, weil ich empfinde keine Liebe. Oder: Gott, schenk mir jetzt deine Weisheit für dieses Gespräch oder für jenes Gespräch. Aber uns bewusst anzudocken an die Quelle des Lebens. Das sind Selah-Momente. Sie killen den Feind der Rastlosigkeit in unserem Leben und sie verwurzeln uns in dem, der ewig ist. Sie verwurzeln uns in dem, der ewig ist. Und ich möchte uns heute zum Abschluss fragen: So, wo hast du Selah-Momente in deinem Leben? Ich möchte dich auch herausfordern und sagen: Wo und wie möchtest du Selah-Momente in deinem Leben vielleicht auch ganz bewusst integrieren? Und wisst ihr, ich glaube, wir müssen es bewusst integrieren, bewusst planen oder gute Gewohnheiten entwickeln. Weil ich glaube, wenn wir keine solche Zeiten planen, dann werden wir sie nie machen. So wie diese Leute alle vorbeigelaufen sind, ohne nachzudenken, werden wir auch durch unseren Alltag laufen. Aber Selah ist eine bewusste Pause mitten im Psalm. Eine bewusste Pause mitten im Leben. Und es können vielleicht einzelne kurze Momente sein an deinem Tag. So, wie startest du deinen Tag? Wie endest du deinen Tag? Wo gehen deine Gedanken hin? Aber auch zwischendrin Pause zu machen. Ich habe früher in einer Bank gearbeitet und ich habe immer mit einer Frau zusammen im Büro gearbeitet. Und manchmal habe ich mich einfach auf die Toilette gesetzt, um solche Momente zu haben. Einfach kurz raus aus meiner Geschäftigkeit und kurz, oh, einmal Fokus. Einfach solche Dinge im Alltag zu involvieren. Das meint aber auch dein Sabbat. Hast du einen Sabbat? Hast du so einen freien Tag? Wie verbringst du ihn? Wie gestaltest du ihn? Ist es ein Tag, der dich wirklich auftanken und zur Ruhe kommen lässt? Das können auch mehrere stille Tage im Jahr sein. Ich fahre ein paar Tage weg, ich fahre eine Woche weg, um mich ganz bewusst auszurichten und zu fokussieren auf unseren Gott. Aber ich möchte uns wirklich einladen zu diesen Selah-Momenten. Es wäre schade, wenn wir nächsten Sonntag wieder hier sitzen und ihr denkt: Mist, da war der Violinspieler und ich bin vorbeigelaufen. Ich hatte keine Zeit und ich habe ihn vielleicht aus dem Augenwinkel wahrgenommen, aber es war mir nicht so wichtig. Ich will dich einladen, Selah-Momente mit deinem Vater zu verbringen, weil sie verwurzeln uns in dem, der ewig ist. Und ich möchte am Ende, wir werden gleich noch in ein Lied gehen, aber ich möchte uns einladen, so einen kurzen Selah-Moment zusammen zu verbringen. Vielleicht willst du einfach deine Augen zumachen, vielleicht willst du auch deine Hände nach vorne ausstrecken, um zu zeigen, Gott, ich bin bereit. Und dann atme ganz bewusst ein und atme aus. Und mach dir bewusst, Gott ist schon da. Wir müssen Gott nicht erst einladen. Er ist schon hier unter uns. Und dann komm an in seiner Gegenwart. Komm an mit deinen Gedanken, die dich umtreiben. Komm an mit deinen Gefühlen, die in dir drin sind. Wie du vielleicht heute Morgen irgendwie vom Frühstückstisch aufgesprungen bist, um herzukommen. Komm an mit dem und sitze vor unserem Gott. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben, um einfach sein vor unserem Gott. Ja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Und ich danke dir, dass wir uns dir einfach zuwenden dürfen, dass wir da keine Bittsteller sind, sondern dass du hier bist und dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier siehst und kennst, mit welchen Gedanken und Gefühlen wir hier sitzen, welche Dinge uns umtreiben, wo wir Sorgen haben. Danke, dass wir das alles vor dich bringen dürfen. Danke, dass du unser Versorger bist. Danke, dass du der bist, der auf alle Fragen Antworten für uns bereit hat. Danke, dass du uns führen und leiten möchtest. Und danke, dass wir bei dir einfach sein dürfen. Sein in deiner Gegenwart. Amen.